Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Quickie mit dem Leben, deinem Podcast, der durch neue Impulse und Perspektiven deinen Alltag und dein Leben in eine viel schönere, entspanntere, leichtere Richtung führen kann und dich wieder mehr in Verbundenheit mit dich selbst bringt. Mein Name ist Melanie und ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich einen Interviewgast. Ich habe die liebe Laura Kohler zu Gast und sie ist Ernährungscoach, Life-Coach und arbeitet sehr viel mit hormoneller, weiblicher Gesundheit. Und es wird wirklich ein richtig spannendes Interview, denn wir sprechen über den Zyklus, über die Pille, über Verhütung generell, aber natürlich auch über Östrogen, Progesteron, ne? Entspannung, Nicht-Entspannung, Stress, was macht das mit uns Frauen und. Sie gibt so geniale Alltagstipps, was wir alle als Frauen tun können, um mehr mit uns in Verbindung zu sein, mehr in unserer hormonellen Gesundheit, zyklischen Gesundheit zu sein. Also hör unbedingt rein in dieses Interview. Ich freue mich riesig, dass es heute erscheint. Und dir wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Freude. Und vielleicht nimmst du dir sogar Zettel und Papier, wenn du gerade kannst, und schreibst dir das ein oder andere für dein Leben, für deinen Alltag mit. Ich garantiere dir, es wird einen Unterschied machen und es wird dich gesünder leben lassen. Ganz viel Freude mit diesem Interview. Laura, es ist mega schön, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über deine Zusage, denn wir kennen uns durch ein Coaching, was ich bei dir tatsächlich besuche und jetzt auch verlängert habe. Und ich freue mich sehr, dass wir heute durch dich als Expertin für Hormone und Gesundheit auf der Ebene ja so ein bisschen mehr eintauchen in die Frauengesundheit, in Kombination natürlich auch mit Psychologie, also so ein bisschen das Ganzheitliche aus, aber dem hormonellen und natürlich auch sportlichen Aspekt. Also ich freue mich sehr, dass du da bist und begrüße dich ganz herzlich.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch über die Einladung. Ich liebe es immer, in Podcasts zu sein und nicht nur selbst Leute einzuladen, sondern auch dann eingeladen zu werden und dann über die Themen zu sprechen, die ich eh den ganzen Tag, die mich halt einfach auch jeden Tag begleiten und ich so gerne mache. Also danke dafür und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich bin sehr gespannt, wo uns unser Gespräch heute hinführt, wo wir vielleicht auch in die Tiefe eintauchen. Aber magst du dich nochmal ein bisschen professioneller, als ich das vielleicht gerade gemacht habe, vorstellen und vielleicht auch ein bisschen sagen, wo du herkommst, also aus welchem Bereich sozusagen und wie du jetzt dahin gekommen bist, wo du bist, bevor wir dann eintauchen in deine Materie?
Sehr gerne. Also, ich bin Laura Kohler und bin jetzt 37. Seit ich 33 bin, muss ich immer überlegen, wie alt bin ich jetzt eigentlich?
Das kenne ich.
Also bin jetzt 37 und ich lebe seit knapp 2 Jahren auf Zypern. Da sind wir hin ausgewandert und ja, ich bin zertifizierter Health Coach, Ernährungscoach und Life Coach. Also das sind so die, sage ich jetzt mal, die drei Bausteine, die ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe. Und von Haus aus bin ich Neurobiologin. Also ich habe Neurobiologie studiert, habe dann auch mit meinem Doktor angefangen. Irgendwann aber auch gemerkt, ja, also gerade alle, die sie in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft unterwegs sind, die wissen auch, dass so ein Doktor in der Wissenschaft jetzt nicht in einem Jahr gemacht ist, sondern da reden wir schon von 5 Jahren. Und in diesen 5 Jahren habe ich gemerkt, das ist eigentlich überhaupt gar nicht das, was ich möchte. Und ich möchte auch später nicht in einem Pharmakonzern irgendwo sitzen und Studien lesen müssen oder sonstiges. Also das ist jetzt überhaupt nicht die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte, weil ich schon immer eigentlich mehr mit dem Körper, ich hatte eigentlich immer Lust, mit dem Körper zu arbeiten und habe zu dem Zeitpunkt auch CrossFit entdeckt und dachte mir so, wow, das ist für mich irgendwie so, das ist gerade eine ganz neue Welt, die sich da eröffnet. Und dementsprechend habe ich dann über ein paar Umwege, die aber genauso wichtig waren, habe ich gemerkt für mich, dass gerade, dass der Körper und das, was ich studiert habe, schon das Richtige für mich war. Dass ich nur nie gewusst habe, wie kann ich das auch wirklich anwenden, verwenden. Und dann bin ich übers Ernährungscoaching, über CrossFit-Coaching zu Life-Coaching gekommen und mittlerweile Health-Coaching mit Spezialisierung auf Frauengesundheit tatsächlich. Und ja, so hat das so seinen Weg genommen. Und am Ende habe ich eigentlich immer mich selbst gecoacht und darüber bin ich dann in Coachings gekommen, darüber in Ausbildungen und so weiter und so fort. Und dann, genau, bin ich dann da gelandet, wo ich jetzt momentan bin.
Ein super spannender Weg und ein bisschen, wie du es gerade gesagt hast, so gewisse Umwege haben einfach genau dazugehört, damit du jetzt einfach all das vorleben kannst, wo du selber durchgegangen bist. Und das, finde ich, macht so einen authentischen Coach auch aus, so diese Dinge nicht nur theoretisch verstanden zu haben, sondern eben vorzuleben, auch da durchgegangen zu sein, dadurch ein bisschen nachvollziehen zu können, wie es natürlich den Kunden dann auch geht.
Ja, ich bin auch sehr, wie soll ich sagen, experimentierfreudig. Also es ist, ich bin halt einfach eine Forscherin, das ist da. Und dementsprechend versuche ich auch immer mit meinen eigenen Blutwerten. Das probiere ich dann auch immer rum. Wie könnten wir das noch optimieren und das? Und ich scheue mich auch nicht, dann irgendwelche Sachen auszuprobieren oder auch eigene Coachings zu machen. Und auch da lerne ich dann immer dadurch sehr, sehr, sehr viel.
Du hast eben diesen Bereich Frauengesundheit angesprochen. Was würdest du sagen, aus deiner persönlichen Wahrnehmung heraus? Es muss nicht wissenschaftlich belegt sein, aber aus deiner Wahrnehmung heraus, wie hat dieser Fokus auf Frauengesundheit in den letzten, sagen wir, 5 Jahren zugenommen oder abgenommen, sich entwickelt? Und was würdest du sagen, so deine Prognose, wird das immer wichtiger? Oder merkst du, die Frauen sind schon immer besser bei sich und das tritt wieder in den Hintergrund?
Ganz wichtige Frage, weil es ist echt so, dass gerade Frauengesundheit, aber jetzt auch zum Beispiel Thema Wechseljahre, das wird noch gar nicht lange erforscht. Die ganzen Studien, die es gibt, die älter als 10 Jahre sind, sind tatsächlich an Männern gemacht worden. Und man hat einfach immer angenommen, ja, Frauen sind kleine Männer. Und das ist aber tatsächlich einfach nicht so. Auch die ganzen Biohacks, die es gibt, wo man sagt, das ist ultra wichtig und gut für die Gesundheit, das ist tatsächlich an Männern auch erprobt worden. Und die haben natürlich einen ganz anderen hormonellen Verlauf innerhalb von einem Zyklus, oder beziehungsweise Männer haben ja eher, ne, ihr Zyklus ist ein Tag lang und da finden ihre Hormonschwankungen statt. Und bei uns Frauen ist es halt ein 4 Wochen-Roundabout-Zyklus und da passiert halt sehr viel und wir sind sehr viel sensitiver, was Cortisol-Peaks angeht und so. Und dementsprechend ist da das Wissen echt noch mangelhaft. Zum einen, was die Forschung angeht, also das kommt jetzt immer mehr in den letzten Jahren und das ist halt richtig wichtig und richtig gut. Aber auch, und das finde ich, das muss sich verändern, auch bei Frauen selbst, also die Selbstkenntnis von dem eigenen Körper und von, wie funktioniert überhaupt ein Zyklus? Was sind denn Hormone? Und wie kann ich das Ganze beeinflussen? Das ist echt noch in den Kinderschuhen. Also da darf echt noch einiges passieren.
Würdest du sagen, dass auch die Frauenärzte und das Schulsystem da einen Einfluss haben? Also vielleicht bisher, das ist jetzt so meine Wahrnehmung, eher im negativen Sinne und man aber eben über Frauenärzte und über das Schulsystem da auch wieder viel mehr Wissen vermitteln kann an die Mädchen, an die Frauen, um das wie positiv zu beeinflussen? Was ist da so deine Wahrnehmung dazu?
Ja, voll. Also das ganze System, das Gesundheitssystem ist halt eben nicht auf Prävention ausgelegt und auf Verstehen. Und selbst, und das soll auch kein Ärzte-Bashing jetzt werden, aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Frauenärzte, und das weiß ich aus tatsächlich von einer Frauenärztin, die haben in ihrem Studium eine Vorlesung über Hormone. Mehr ist das nicht. Und jeder, der studiert hat, weiß, was eine Vorlesung bedeutet. Das geht hier rein und hier raus. Und dann hörst du das nie wieder. Und genau das spürst du ja auch, wenn du in eine Arztpraxis gehst. Also du kannst Glück haben, wenn dein Frauenarzt, deine Frauenärztin sich extern selbstständig weiterbildet. Aber es ist wirklich so, da wird ja immer abgelehnt, irgendwelche Hormone zu testen. Brauchen wir nicht, nehmen Sie doch die Pille, dann sind Ihre Symptome auch weg. Aber da wird keine Ursachenforschung gemacht. Und es fängt schon dabei an, wenn dann mal jemand die Blutwerte abnehmen möchte, dass es dann an einem ganz am falschen Zyklustag gemacht wird. Das ist dann überhaupt nicht aussagekräftig. Da wird dann am ersten bis dritten Zyklustag gemessen. Aber wenn die Frau PMS hat, macht es Sinn zu schauen in der zweiten Zyklushälfte, also so 5 bis 7 Tage nach Eisprung, damit wir einfach sehen können, wie ist das Progesteron- und Östrogenverhältnis, um zu beurteilen zu können. Ist der Eisprung da? Ist der stark genug? Und das sind ja die Dinge, die die ganzen Frauenprobleme meistens auch ausmachen. Und da ist definitiv einiges noch. Da könnte vieles, vieles besser werden. Und ja, Ich wünsche mir, dass da ein bisschen mehr, zum einen die Ärzte von sich aus natürlich sich weiterbilden und ja, Initiative ergreifen, mehr Möglichkeiten bieten. Zum anderen aber auch, dass das Gesundheitssystem das zulässt, weil hier ist natürlich das große Problem, dass nur 10 Minuten pro Patient bezahlt werden. Da kannst du natürlich nur bedingt Ursachenforschung betreiben.
Ja, voll. Und ich glaube, die Frage ist dann ja auch immer, wenn dann zumindest die Hormone, also der Bluttest am richtigen Tag gemacht werden würde, bleibt dann ja auch immer noch die Frage, inwiefern können dann die Frauenärzte mit dem Ergebnis was anfangen und den
Ja.
Frauen dann jeweils auch eine gute Unterstützung sein. Statt einfach abzulesen, Östrogen zu hoch, Progesteron zu wenig, gut, dann nehmen wir Hormone oder die Pille.
Ja, genau. Also andere Möglichkeiten gibt es ja auch nicht, ne?
Ja.
Also laut den Ärzten, aber natürlich gibt es
Ja,
sie.
du hast eben eine Sache gesagt, so am Rande, das ist, glaube ich, da können wir uns so fürs restliche Gespräch drauf einigen. Es geht nicht um irgendwie einen Bashing von irgendwem, weil es gibt überall die Ausnahmen. Gleichzeitig ist die Regel einfach noch das, was du gerade beschrieben hast. Und eben, es geht mehr ums drauf aufmerksam machen, statt um irgendjemanden hier zu bashen, wie du das gesagt hast, genau. Wie stehst du, weil Thema Hormone ist ja was Zentrales auch in deiner Begleitung, in deinen Coachings, wie stehst du zum Thema Pille? Weil ich weiß, da darf auch ganz viel mehr aufgeklärt werden und das ist mir persönlich auch immer ein Anliegen, da mit Jugendlichen drüber zu sprechen, die zu mir kommen in die Praxis, auch wenn das ja nur ein Randgebiet von meiner Begleitung ist, aber ja, sag nur mal ein bisschen was zum Thema Pille, was sie macht. Warum sie gut ist oder vielleicht nicht und wofür sie irgendwann mal gedacht war und wie sie heute vielleicht anders eingesetzt ist, als sie mal gedacht war.
Ja, also die Pille ist ein Medikament, das den natürlichen Zyklus unterdrückt. Also die körpereigenen Sexualhormone, Progesteron und Östrogen, die eben für den Zyklus sorgen, die werden komplett unterdrückt. Das heißt, man hat keinen eigenen natürlichen Zyklus mehr. Das führt natürlich dazu, dass man auch nicht schwanger werden kann, weil diese Hormone, die dann für die Einnistung zuständig sind, Schwangerschaft und so weiter, also das funktioniert dann auch nicht. Also es ist für die Verhütung gedacht. Das funktioniert auch in der Regel ziemlich gut und dafür ist sie auch wirklich geeignet. So, was heißt geeignet? Also ich bin mittlerweile der Meinung, es gibt bessere Varianten, aber, und da muss ich jetzt tatsächlich ganz ehrlich sein, gerade für junge Frauen, ich würde sagen mal Teenager, ist es natürlich schwer, jetzt mit so Sachen wie der Temperaturmethode, NFP, zu kommen, weil diese Frauen oder diese jungen Mädchen kennen ihren Körper noch nicht gut genug, als dass es eine wirklich 100% sichere Methode ist. Muss man dann auch sagen. Für erfahrenere Frauen würde ich nur noch die natürliche Verhütung eben mit Temperaturmessungen, den Zyklus kennenlernen und dann eben verhüten oder wenn man schwanger werden möchte, natürlich dann eben nicht. Aber genau, also jetzt nochmal zur Pille zurückzukommen. Das ist eben, es unterdrückt unseren körpereigenen Hormonrhythmus und auch die Blutung, die dann eben stattfindet, ist keine echte Blutung, sondern es ist eine Entzugsblutung, die ausgelöst wurde, weil man eben dann diese ta paar Tage die Pille pausiert. Also auch nichts Natürliches. Und die Pille hat sehr viele Nebenwirkungen. Es belastet die Leber, Thromboserisiko. Es ist ein krasser Nährstoffräuber. Also je länger wir die Pille auch nehmen, desto mehr sehen wir, dass wichtige Mineralstoffe und Nährstoffe halt wirklich wie ausgebeutet sind. Und jeder, der die Pille schon mal hatte und sie abgesetzt hat, hat ja wahrscheinlich auch gemerkt, wie schlecht man sich danach fühlt. Also nämlich völlig, der Zyklus spielt komplett verrückt. Man hat vielleicht starke Akne, fühlt sich nicht gut. Stimmungsschwankungen. Das hat man übrigens auch mit der Pille sehr oft, dass man diese Gefühle hat, also Stimmungsschwankungen, man nimmt zu, man fühlt sich nicht gut, depressive Verstimmungen bis hin zu überhaupt gar keiner Libido. Und das sind halt auch starke Nebenwirkungen von der Pille. Und wenn man sie dann absetzt, hat man natürlich erstmal, dass der Körper wieder lernen muss, die Hormone selbst herzustellen. Das ist wie, also ich. So war das bei mir damals. Ich habe die Pille bestimmt 14 Jahre genommen, also 10 bis 14 Jahre. Und danach hatte ich die Erwartung, dass mein Körper normal wie vorher funktioniert. Aber ich habe die mit 14 angefangen zu nehmen und dann war mein Zyklus ja noch gar nicht stabil. Und dann wurde quasi direkt die Arbeit extern übernommen. Und danach, das ist wie wenn man, wenn eine Frau in Mutterschutz geht. und dann mehrere Jahre zu Hause bleibt und auf die Kinder aufpasst und dann wieder anfängt zu arbeiten, aber die ganzen Systeme haben sich verändert. Da ist dann plötzlich ein neues Systemupdate, ganz neue Kollegen und du musst dich erstmal zurechtfinden. Und da muss man auch dann erstmal, da gibt es auch erstmal eine Einarbeitung. Und das Gleiche passiert auch im Körper, dass der Körper erstmal wieder sich einarbeiten muss, sich einspielen muss. Und das tust du am besten, indem du von Kollegen unterstützt wirst, ja, die dir zeigen, wie das System funktioniert. Und genau das musst du eben mit dem Körper auch machen. Die Nährstoffe wieder auffüllen, die Leber entlasten, den Darm entlasten und Stück für Stück die hormonelle Gesundheit und das hormonelle Gleichgewicht dann auch wiederherstellen.
Ja, du hast etwas ganz, ganz Wichtiges in diesem Jugendbereich gesagt. Zum einen, ja, es ist schwierig natürlich, eine Altern, also Temperatur zu messen mit 14, 15 oder so. Und gleichzeitig, und das darf einfach immer wieder auch diskutiert werden und natürlich auch individuell entschieden werden. Ich habe selbst eine Tochter, die ist noch nicht in dem Alter. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen werde, aber ich persönlich bin kein Fan von der Pille. Von daher überlege ich mir schon, wie bringe ich ihr was dann bei. Aber die Jugendlichen, die dann zu mir zum Beispiel kommen, die sind mit 14, 15 dann natürlich total in der Identitätsphase. Das ist rein entwicklungspsychologisch ja genau der Bereich, wo die eigene Identität sich gründen soll. Das heißt, wo wir unseren Körper, unsere Psyche, unsere Emotionen, all das wirklich kennenlernen sollen in Unabhängigkeit zu unserer Familie. Also wir trennen uns so langsam auch emotional von der Familie, bereiten uns darauf vor, irgendwann in die Lehre, Studium, Ausbildung, Auszug zu gehen. Und wenn dann die Pille kommt, dann lernen wir einen Körper kennen, der nicht unserer ist. Dann lernen wir Hormone kennen, die nicht unsere sind. Emotionen, die gar nicht uns gehören, weil sie ausgelöst werden durch etwas anderes. Und das ist wahnsinnig schwierig, dann diese Entwicklungsphase im Jugendalter als Mädchen dann auch gut und gesund gehen zu können. Und mir persönlich ging es ganz genauso. Ich habe mit 15 die Pille genommen, ich habe sie mit 20 wieder abgesetzt, weil es für mich keine Alternative dann mehr war. Aber genau das, ich musste dann mit 20 einfach mich komplett neu kennenlernen und einfach überhaupt wieder, aha, das bin ich eigentlich, aha, so fühle ich eigentlich. Und das finde ich eine echt schwierige Herausforderung, wie wir die jungen Mädchen begleiten können, auf psychologischer Ebene oder natürlich auf hormoneller und ernährungsbasierter Ebene, dass das gesund ist und nicht der eigenen Entwicklung im Weg steht. Also, ja.
Ja, das ist wirklich, glaube ich, auch nochmal ein Thema für sich. Und ich würde, glaube ich, auch nicht wissen, was ich mache, wenn ich eine Tochter hätte, die jetzt in dem Alter wäre. Was ist das kleinere Übel, ne? Ich meine, was natürlich zumindest mal kein hormoneller Eingriff direkt ist, wäre zum Beispiel eine Kupferspirale. Oder ja, die Hormonspirale ist dann natürlich wieder, ne? Da haben wir wieder die Hormone. Aber eine Kupferspirale hat natürlich auch wieder andere Nebenwirkungen, weil das ist ja natürlich auch ein Fremdkörper, der in deiner Gebärmutter sitzt. Und das ist natürlich super schmerzhaft beim Einsetzen und meistens auch beim Rausnehmen. Und das ist natürlich in dem jungen Alter auch nochmal schwierig. Und gegebenenfalls ist dann auch alles noch, die ganze Muskulatur sehr eng fest, ja, sodass es auch super schwer ist, überhaupt die Kupferspirale einzusetzen. Und wiederum, was ich auch nicht gut finde bei Kupferspirale, ist zum einen, dass es natürlich Kupfer ist. Und wenn wir zu viel Kupfer in unserem Körper haben, es ist auch wie ein Magnet für Östrogen. Das heißt, es entwickelt sich eine Östrogendominanz dadurch. Sehr, sehr häufig. Plus, wie wirkt eine Kupferspirale? Durch Mikroentzündungen, die dann eben dafür sorgen, dass die Spermien verlangsamt werden, wie so ein Pfropf sich bildet, dass sie dann auch gar nicht eindringen können und so weiter. Das ist ja in dem Sinne gewollt, so wirkt sie ja. Aber es sind halt Mikroentzündungen, die im Körper sind. Und das alles hat einen Einfluss auf unseren Körper und unser System. Also ja.
Ja, und du sagst gerade System, du meinst damit Körpersystem, aber ich knüpfe ans gesellschaftliche System vielleicht. Die Bewusstheit zum Thema Pille und Spirale, wie du sie auch gerade genannt hast, führt uns Menschen ja auch vielleicht wieder zurück in die Achtsamkeit und die Bedeutung, Sex mit jemandem zu haben. Einfach die Art von Aufklärung, und zwar nicht Aufklärung, was passiert denn da, sondern einfach dieses bewusste, was tun wir Menschen miteinander, wenn wir miteinander intim sind, und auch da schon im jungen Alter, im Teenie-Alter, ein Bewusstsein für zu entwickeln. Und natürlich so dieser ganze Bereich, der dann da anknüpft, da müssen wir gar nicht den Kasten aufmachen, aber Porno und ich weiß nicht was, wo ja alles etwas verzerrt, sehr verzerrt dargestellt ist, einfach auch da wieder im Gespräch sein und dann nicht so einen merkwürdigen Eiertanz drumherum zu machen, wenn man mit den Kindern über Sex spricht, sondern ja, einfach das wieder normal werden lässt und eben dadurch auch wieder eine Bewusstheit und nicht so ein Scham. Also alles, was mit Sex im Jugendalter ist, hat ja ganz viel mit Scham und Schuld und ich weiß nicht, was zu tun. Also eben da mehr ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Shift, der jetzt passieren darf, wenn es um Thema Verhütung geht, beziehungsweise ja, wie kann man das gestalten, ohne dass in dem Fall vor allem die Mädchen, die jungen Frauen da etwas einführen müssen, beziehungsweise Hormone nehmen müssen, damit sie für sich geschützt sind.
Ja, voll. Also das hast du auch schön gesagt. Und da darf einfach so mehr passieren. Und ich sag mal jetzt auch langfristig, jetzt nicht nur im jungen Alter, sondern auch so für uns Erwachsene, da darf auch wieder mehr Verantwortung in Richtung Mann gehen. Also ich meine, da haben wir wahrscheinlich, gibt es auch schon genug Diskussionen zu, aber aktuell ist ja viel von der Verhütung einfach liegt bei der Frau und da wird komplett in das Hormonsystem meistens eingegriffen und deswegen, da darf es dann auch andere Wege finden. Und ich meine, Kondome funktionieren ja auch ganz gut, ne?
Ja, genau. Ja, also ein wichtiger Punkt, um dieses Jugendalter jetzt kurz abzuschließen, aber einfach ja da mehr Bewusstheit und vielleicht auch für Eltern einfach sich zu überlegen, wie gehe ich damit um, was lebe ich meiner Tochter vor, wenn es eine Tochter gibt, also, oder was lebe ich meinen Kindern vor, und was möchte ich ihnen auch mitgeben und dann selber auch in die eigene Verantwortung zu kommen, mehr darüber zu sprechen und das ganze Thema irgendwie so ein bisschen enttabuisieren, ja, um eine Normalheit da reinzukriegen.
Ja.
Toll. Jetzt hast du am Anfang gesagt, dass wir noch in den Kinderschuhen stecken, was das Thema Zyklus generell angeht. Also was ist ein Zyklus? Wie funktioniert er eigentlich? Wie funktioniert ein gesunder Zyklus? Weil eben, wir sind dann schnell in die Verhütungsschiene gekommen. Wenn wir als Frauen die Pille nehmen, dann haben wir einen Zyklus, der uns quasi vorgegeben ist. Magst du mal für all die, die am Anfang vielleicht so gedacht haben, so, stimmt, ich weiß das eigentlich auch gar nicht so genau. Zyklus, so ja, das war irgendwas mit einem Monat, gell, 4 Wochen und so. Magst du uns mal da kurz abholen und so grob umreißen, was ist ein Zyklus, wie funktioniert er, wenn er gesund ist und woran kann man vielleicht für sich auch feststellen, habe ich einen gesunden Zyklus oder darf ich da achtsam mal hinschauen und gucken, wo sich vielleicht was verändern darf, damit es wieder gesünder läuft?
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ganz oft ist es so, dass Frauen nicht wissen, was Zyklus, wenn ich frage, wie ist dein Zyklus, beschreib den mal, dann wissen sie gar nicht, was ich jetzt genau damit meine. Oder sie sagen mir, ja, ich habe einen Zyklus von 3, 4 Tagen. Und ich meine, das ist die Periode. Also ein Zyklus bedeutet von Tag 1 deiner Periode bis der letzte Tag vor der nächsten Periode. Das ist ein Zyklus. Und da haben wir verschiedene Phasen. Da haben wir zum einen die Phase der Menstruation. Die geht, ich sag mal, 3 bis 5 Tage. Manche haben auch 7 Tage mit Schmierblutungen und so weiter. Aber ich sage jetzt mal roundabout 5 Tage. Und dann sind wir in der ersten Zyklusphase. Das nennt sich auch Follikelphase. Da wird der Follikel reifter, also das Ei, das dann beim Eisprung springen darf. Und das reift in dieser Zeit. Da haben wir dann viel Östrogen. Und das sorgt auch dafür, dass wir uns dann so gut fühlen. Und ne, sagen wir mal, ja, fühlst du dich wie Beyoncé in der Zeit? Und dann kommt der Eisprung. Der ist tatsächlich immer variabel. Oder die erste Zyklusphase ist immer variabel in der Länge und hängt immer davon ab, wie viel Stress haben wir gerade und so weiter. Oder fühlt sich der Körper gerade sicher, einen Eisprung auszulösen? Und ich sag mal, wenn wir ein Bilderbuch-Zyklus haben, ist es so ungefähr Tag 14, 15. Da ist dann der Eisprung. Und danach sind wir in der zweiten Zyklusphase, Lutealphase. Und da wird dann das Progesteron ist dann sehr hoch. Das bildet sich aus der Hülle von dem Ei, das gesprungen ist, bildet sich das Progesteron oder wird freigesetzt davon. Und das sollte dann hoch sein und das Östrogen niedriger. Und das ist quasi, wenn das Verhältnis so ist, geht es uns super, dann haben wir kein PMS. In den meisten Fällen haben wir aber, weil wir zu viel Stress haben, einen Progesteronmangel und das Östrogen ist zu hoch. Und dann haben wir diese krassen PMS-Symptome, weil wir eine Östrogendominanz haben. Entweder eine relative Östrogendominanz oder eine absolute. Also relativ gesehen heißt relativ zu Progesteron, dann ist das Östrogen vielleicht im Normalbereich, aber das Progesteron so niedrig. Oder absolut heißt, es ist wirklich zu hoch. Und das sind dann die Probleme, die wir dann haben mit zum Beispiel auch starken Schmerzen bei der Periode, PMS, Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, spannende Brüste, aufgebläht sein und so. Und das sollte nicht normal sein. Normal ist, dass du vielleicht mal ein, zwei Tage ein bisschen Ziehen im Unterleib hast oder so, aber keine Stimmungsschwankungen, keine Gereiztheit, vielleicht mal ein bisschen mehr Hunger. Aber du solltest eigentlich wenig, kaum spüren, dass du jetzt gerade deine Periode bekommst. Und das ist so der normale Verlauf. Und die zweite Zyklusphase ist ungefähr 10 bis 14 Tage lang. Und dann hätten wir einen 28-Tage-Zyklus. So, aber das ist in den seltensten Fällen so. Also ein normaler Zyklus, der kann schwanken zwischen 25 und 35 bis 40 Tage. Das ist immer noch normal. Aber eigentlich alles, was länger als, ich sag mal, 35, 38 Tage ist, nennt man einen unregelmäßigen Zyklus.
Und kürzer?
Alles, was kürzer ist, ist dann auch ein verkürzter Zyklus. Und das ist eigentlich dann auch schon wieder ein unregelmäßiger Zyklus. Und beides ist, ich sag mal, jetzt nicht dramatisch dramatisch, aber etwas, wo man hingucken darf, weil da ist irgendwo keine Balance. Auch wenn du normal lang, also ich sehe manchmal im Coaching bei mir Frauen, die haben einen Zyklus, da können sie die Uhr danach stellen. Die wissen ganz genau, Tag 29 bekomme ich immer meine Periode. Aber trotzdem haben sie extrem starke PMS, also alle die Symptome, die ich vorhin aufgeführt habe. Und das heißt jetzt nicht nur, weil dein Zyklus normal lang ist, dass da keine Hormonverschiebungen gibt. Deswegen, das ist eigentlich immer so ein erster Hinweis, dass irgendwas nicht stimmt, wenn du starke Symptome in der zweiten Zyklusphase hast.
Das heißt, du willst mir jetzt sagen, also Laura, ich weiß das ja mittlerweile, aber du behauptest ja jetzt hier und sagst, dass PMS-Symptome nicht normal sind. Ist eine wichtige Aussage. Eben, ich weiß das mittlerweile durch das Coaching, was ich ja auch bei dir machen durfte und immer noch machen darf. Aber ich glaube, das ist für viele, und da starten wir dann wieder bei Frauenärzten und Mamas, es wird so vorgelebt, als wäre es normal, oder? Also ja, meine Mama hat auch immer gesagt, ja, Periode bedeutet einfach starke Schmerzen. Sie musste jedes Mal irgendwie in den Notfall transportiert werden. Also so wirklich heftige Geschichten. Ja, Kopfschmerzen normal. Ja, super Stimmungsschwank. Also von überall hört man, ja, ich kriege übermorgen meine Mens. Ich habe jetzt halt einfach Kopfschmerzen. Das ist ja normal. Mal. Da, also eben überall wird es vorgelebt und wichtiger Punkt, das einfach mal immer wieder klarzustellen, dass das nicht normal ist, sondern dass der Körper da irgendwas versucht auszugleichen und vor allem der Körper versucht mit dir zu sprechen und dir zu sagen, hallo, hier stimmt was nicht. Wenn ich das jetzt aber merke, was kann ich vielleicht als allererstes tun, um da wieder was dran zu verändern? Hast du so einen Alltagstipp oder vielleicht ein, zwei? Oder macht es dann schon tatsächlich Sinn, sich sofort Experten zu holen? Was würdest du jetzt den Zuhörerinnen mitgeben?
Ja, also meistens ist es ja so, dass ein Progesteronmangel, also diese starken Symptome kommen ja meistens durch zu wenig Progesteron und zu viel Östrogen. Es ist meistens ein Stressthema. Also irgendwo hat die Person ein Stressproblem. Und Stress heißt jetzt nicht nur eine volle To-Do-Liste. Ne? Also ich meine, dir muss ich es wahrscheinlich nicht erzählen, was Stress alles bedeuten kann. Also Stress ist ja multifaktoriell. Stress kann bedeuten, dass die Person zu wenig isst, dass sie einfach für das, was sie an Output den ganzen Tag hat, einfach zu wenig Kalorien zu sich nimmt oder zu wenig Kohlenhydrate oder zu wenig Eiweiß. Ja, das spürt der Körper, dass ein Nährstoffmangel da ist. Ja, dass vielleicht lange die Pille genommen wurde und dann sind die B-Vitamine total im Keller, Eisen ist im Keller, was auch immer. Es kann bedeuten, dass der Darm durchlässig ist, weil zu viel Stress. Ja, wenn wir Stress haben, stellt der Darm sicher, dass wir genug Energie zur Verfügung haben. Das macht er, indem er die Darmzellen so ein bisschen voneinander löst, damit der Mageninhalt schneller ins Blut gelangt, damit wir Glukose haben. Aber das Problem ist, da kommen auch natürlich auch Toxine aus unserer Nahrung ins Blut. Ja, und diese Darmdurchlässigkeit kann manchmal dazu führen, dass wir uns dann richtig schlecht fühlen. Ja, dass wir manchmal auch Unverträglichkeiten vom Essen haben, von Sachen, wo wir eigentlich normalerweise vertragen. Ist halt auch wieder dann ein Stressproblem. Stress kann aber auch von mentalen Themen kommen. Ne? Der Mental Load vielleicht zu hoch, emotionale Sachen auch immer funktionieren müssen und vor allem auch in der zweiten Zyklusphase gegen seinen Körper zu arbeiten. Weil ganz oft ist es so, dass man, und das ist das Progesteron, das das auslöst, man ist Es beruhigt, man ist eigentlich so ein bisschen im Rückzug. Ja, so wirkt das Progesteron eigentlich, ja. Und viele Frauen arbeiten dagegen. So, ne, ich muss jetzt, auch wenn ich mich nicht gut fühle, ich muss ins Training gehen, ich muss jetzt das machen, ich muss das machen. Wenn wir es hundertprozentig gut für unseren Körper machen wollen, machen wir mehr regenerative Einheiten. Wir gehen mehr spazieren, wir gehen weniger hardcore ins Gym und machen High Intensity. Wir machen vielleicht auch weniger Calls, weil das natürlich auch immer sehr energieraubend ist in der zweiten Zyklusphase. Also eigentlich gehen wir so ein bisschen in den Rückzug. Das würde dem Körper natürlich sehr, sehr gut tun. Und wenn du jetzt merkst zum Beispiel, dass da bei dir starke PMS ist, dann kannst du mal anfangen, deinen Tag so ein bisschen oder einfach mal so zu scannen. Wo verliere ich denn meine Energie und was könnte ich tun, was mir auch wieder Energie gibt? Ne? Das ist ein ganz großer erster Hebel. Esse ich genug? Trainiere ich vielleicht zu viel für meinen Körper? Vielleicht muss ich da ein bisschen ein Stück zurückfahren. Esse ich regelmäßig? Vielleicht trainiere ich aber auch zu wenig. Vielleicht habe ich gar keine Bewegung. Ja, das sind so verschiedene Dinge, die man, glaube ich, mal so beleuchten darf, was so einen guten Lifestyle ausmacht, einen hormonfreundlichen Lifestyle.
Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht. Kannst ja mal sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber so wirklich in meine Agenda, in meinen Kalender einzutragen, Voraussetzung natürlich, der Zyklus ist ungefähr gleich, mir aber einzutragen, wann welche Phase ist, also primär dann quasi Eisprung und dann geht es so in den Herbst, in den zyklischen Herbst rein. Und mir dann im Herbst und Winter einfach zunehmend weniger ist auch lustig, zunehmend weniger Termine einzutragen, zu wissen, das ist die Phase und gerade erster, zweiter Periodentag. Da versuche ich, wenn ich das kann, wirklich einfach keine Termine drin zu haben und keinen Sport und sondern da einfach auf meinen Körper zu hören. Manchmal hat der Lust, dann spazieren zu gehen, manchmal in dem Moment nicht, aber das so ein bisschen wie einzuplanen, weil ich glaube, das macht es leichter, als festzustellen, oh, heute kam die Periode, ja, oh, ich habe aber 7 Calls, wie du gerade sagst. Blöd, was mache ich jetzt?
Ja, genau.
Also so ein bisschen wie vorausplanen, weil wir ja meistens so um den Eisprung rum irgendwie so ein bisschen stressresistenter sind und irgendwie mehr outgoing und irgendwie es stresst uns alles weniger, wenn wir viele Termine haben, aber in anderen Phasen in unserem Zyklus stressen die Dinge mehr, weil wir einfach nicht so viel Substanz sozusagen haben und das ist gut so. Aber ja, das so ein bisschen vorzeitig planen, finde ich, hilft mir sehr, Rücksicht zu nehmen auf meinen Körper, ohne ständig so reinzuspüren, okay, was brauche ich jetzt, wie geht's? Also darf auch sein, aber manchmal ist es dann schon zu spät.
Ja, und ich finde, es hilft ja schon, wenn wir anfangen, mal unseren Zyklus zu tracken. Die wenigsten machen das ja. Also ich kann wirklich nur empfehlen, auch wenn man das nicht für die Verhütung oder Familienplanung nutzen will, wirklich den Zyklus mit einem Basalthermometer zu tracken, dass man sich extra so einen Zyklus-Basalthermometer kauft, der 2 oder 3 Nachkommastellen hat und 3 Minuten misst. Also das ist wichtig, jetzt nicht einfach irgendein Thermometer nehmen und das dann auch mit. Es gibt Apps dafür. Ich nutze es am liebsten ausgedruckt auf so einem Zyklusblatt, wo ich mir das alles eintrage. Die Temperatur morgens, bevor man aufsteht, bevor man Wasser getrunken hat, einfach im Bett unter die Zunge legen, 3 Minuten warten und das dann eintragen. Und dann bekommst du ein ganz anderes Gefühl für deinen Zyklus, für dich auch. So, wann habe ich wahrscheinlich meinen Eisprung? Wann bin ich in der zweiten Zyklusphase? Wann bin ich da empfindlicher, sage ich jetzt mal? Und ja, dann wird man automatisch auch ein bisschen milder mit sich, finde ich, wenn man es besser versteht.
Ja, und da, wir haben jetzt immer ja wieder je nach Thema eingehakt ins gesellschaftliche Konstrukt aktuell noch. Wir sind ja doch noch sehr ausgerichtet für die Männer sozusagen. Also es ist ja doch noch sehr männerdominiert und auch beim Arbeiten geht es ja mehr darum, konstant gleichbleibend zu funktionieren. Das ist wunderbar für die Männer, aber für uns Frauen, so als zyklische Wesen, sage ich immer, ist das einfach nichts. Und da sich auch ein Bewusstsein für reinzuholen und je nachdem, wie man angestellt ist, ob man angestellt ist, auch da so ein bisschen, ja, die Möglichkeiten, sich rauszunehmen, die dann da sind. In manchen Gegebenheiten sind die weniger da. Aber trotzdem zu wissen, in manchen Phasen eben bin ich nicht so outgoing und funktional, in Anführungszeichen, in anderen Phasen schon, eben auch das so ein bisschen im eigenen Arbeitsalltag und Arbeitsleben zu berücksichtigen. Also wenn möglich, zum Beispiel jetzt die Homeoffice-Tage mehr auf die Menszeit zu legen, also Periode, erster Tag und um den Eisprung rum, dann ist man immer im Büro. Also nicht so dieses einmal in der Woche Homeoffice, sondern dann vielleicht so, okay, meine 4 Homeoffice-Tage im Monat, die nehme ich dann alle drum. So,
Ja.
da einfach so ein bisschen auch zu gucken, was lässt sich da noch ermöglichen. Also ein bisschen pragmatisch und lösungsorientiert an das ganze Thema ranzugehen, um sich da irgendwie auch so seine eigene Nische zu schaffen, diesen Zyklus mehr als Zyklus zu leben und nicht das Gefühl zu haben als Frau, und das ist ja alleine schon ein Stressfaktor, ich muss immer gleich funktionieren, weil das
Ja, oder ich
können wir
muss
nicht.
so stabil funktionieren wie ein Mann.
Ja,
Genau.
genau.
Und ich finde es auch wichtig, dass wir anfangen, die Menstruation nicht als eine Last oder was, oh, jetzt habe ich schon wieder meine Tage, oh, ich hasse es so zu sehen, sondern das auch wirklich anzunehmen als was, das, was es ist. Es ist ein Wunder, der Körper reinigt sich. Es ist ein Zeichen davon, dass du einen gesunden Körper hast, dass alles funktioniert, dass es dir gut geht. Und spätestens, wenn es dir mal nicht gut geht und deine Periode ausfällt, dann weißt du, dass es deinem Körper einfach gar nicht gut geht. Und da dürfen wir, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, das mehr feiern und zelebrieren, dass wir einen gesunden Zyklus haben, dass wir uns reinigen und dass sich alles wieder neu aufbaut danach.
Ja, und da dürfen auch die Männer ihren Anteil mit dran tun und Aufklärung darf passieren, weil ganz häufig habe ich doch früher auch so oder auch in der Jugend dann, ach, jetzt hat sie wieder ihre Periode und nutzt das als Ausrede, dass sie nicht beim Sport mitmachen. Also
Ja,
solche
genau.
Geschichten, die Lehrer ja teilweise auch. Also das sind schon heftige Geschichten. Wir Frauen, wir werden schon, oder also ich weiß nicht, wir beide sind eine Generation, aber damals war das in der Schule wirklich noch so, da hatte das keinen Platz, da war das ekelig, da war das so. Also, da wurde nicht drüber gesprochen und ich, also da darf sich auch weiterhin ganz, ganz viel verändern.
Ja, voll. Bin ich absolut bei deiner Meinung. Und ich finde es auch wichtig, also vielleicht, dass man noch kurz so einstreuen, was Periodenhygiene angeht. Also für mich war es jahrelang normal, dass ich einfach einen Tampon benutze und weiter funktioniere. Also zum Thema Funktionieren, ne? So. Und dass ich auch gar nicht weiß, also als mich dann mal irgendwann eine echt tolle Heilpraktikerin gefragt hat, sag mal, wie viel Blut verlierst du denn ungefähr? Ich so, weiß ich nicht. Ja, ich benutze Tampons und ich wechsle das so und so oft und keine Ahnung, wie viel Blut das jetzt ist. Ja, dann hat sie gesagt, ach so, okay. Also dann hat sie mich so ein bisschen da mal mit an die Hand genommen und habe dann tatsächlich mich dann auch angefangen zu informieren, dass das Freifließen vom Blut eigentlich das Allerallerbeste ist, weil so ist es ja auch vorgesehen, ja, weil du hast einen Tampon und das bleibt dann stundenlang in dir. Also das eigentlich abgestoßene Blut, ne, da ist ja Gebärmutter, die abgestoßen wird und so weiter. Und das verweilt dann noch stundenlang in dir. Und das sollte ja eigentlich nicht sein, sondern es soll ja frei fließen können. Und du siehst natürlich dann auch, hey, wie ist denn eigentlich die Konsistenz von dem Blut, dass ich, ja, ist es klumpig? Ist es schön rot oder ist es eher dunkel? Was für eine Farbe hat das Ganze? Und damit verbindest du dich natürlich auch nochmal sehr viel mehr mit deinem Körper und siehst, hey, was ist da los? Ja, wie geht's ihm? Und ich kann auch wirklich nur jedem Periodenunterwäsche mittlerweile empfehlen, weil das natürlich einfach in, ja, man, am Anfang dachte ich so, oh, das kann ich ja nicht machen, das ist ja irgendwie eklig und
Da ist es
das.
wieder, ne, so eklig und
Ja.
Scham und
Ja, genau, aber warum? Warum ist das eklig, ne? Dann kann ich ja aber nicht so viel Sport machen, weil das ja. Aber denke ich mir so, ja, aber ist doch okay. Das ist. Bei mir ist es so, das sind 3 Tage und danach ist eigentlich schon wieder fast alles wie normal. Und denke ich mir so, das sind jetzt mal 3 Tage und dann machst du halt mal, ist doch schön, auch mal ein bisschen zu Hause entspannen und weniger zu machen. Und aus diesem Leistungsdenken dann auch von meiner Seite aus, ich kann jetzt von mir reden, da mal rauszukommen, hat mir auch sehr viel gebracht und würde auch jedem sagen, dass man da, also Tampons, manchmal brauchst du, manchmal muss man sie halt benutzen, weil jetzt was auch immer ist, aber maximal 1 oder 2 Stunden und dann wechseln. Wechseln oder raus. Genau.
Ja, und mittlerweile gibt es ja auch noch diese Tässchen und die weiß ich was alles. Das ist ja auch noch mal ein bisschen anders als ein Tampon, wo von diesen Fäden und dem Krams da auch ein bisschen wie was hängen bleibt. Bei der Tasse bleibt jetzt zumindest mal nichts in uns drin. Also es gibt ja Varianten und Alternativen, aber aus psychologischer Ebene mag ich das total noch mal unterstützen und untermauern, was du sagst, mit dem es bleibt in uns drin, obwohl das Fließen das Wichtige ist. Psychologisch und dann psychosomatisch gesehen ist es ja ein Thema von, der Körper ist gerade dabei, Dinge loszulassen. Und was machen wir? Halt fest. Und ich so, okay, ich halte fest. Und das ist einfach ja, also ich finde dieses Bild so cool. Also ich habe keinen Bock, was loszulassen, ich halte das jetzt fest.
Ja.
Und ja, eben auch für die Psyche ein, das darf fließen, das darf raus. Ich möchte Dinge loslassen. Meistens in dieser Phase ist es auch für uns mental, psychologisch, Glaubenssätze, all diese Dinge. Ganz wichtig nochmal die andere Phase, den vorherigen Zyklus ein bisschen wie zu reflektieren, zu gucken. Was hat mich beschäftigt die letzten 4 Wochen? Was war so da? Was nehme ich mit in den neuen Zyklus und was lasse ich los? Was darf einfach jetzt gehen? Was darf durch mich durch? Und dann ist es durch und weg. Also eben auf psychologischer Ebene das auch nochmal unterstützt, was du jetzt körperlich sagst. Und wenn das dann beides ineinander greift, dann ist das schon mal sehr, sehr, sehr gesund und was sehr, sehr Wertvolles für uns Frauen.
Ja, das stimmt, das hast du gut gesagt. Also ich finde es schön, dass du dass die zwei Dinge auch miteinander connectest. Das mache ich ja auch immer total gerne. Dass halt Körper, Geist, dass man das einfach nicht getrennt voneinander betrachten kann. Und ich habe auch ganz viele, ne, zum Thema Körper, Geist, die tatsächlich so wie depressive Verstimmungen haben oder, ne, also sie sagen, ja, Depression, ist ja immer die Frage, wann fängt es an, wann hört es auf? Und auch Panikattacken und Angstzustände. Und leider viel zu selten wird auch der Körper dabei betrachtet, dass der Körper eben auch diese Symptome auslösen kann. Und dass ich da auch immer nur jeden ermutigen kann, wenn es einem so geht, dann auf jeden Fall natürlich gucken, was ist mental bei mir los mit Atemtechniken, Nervensystem, was für Traumata habe ich vielleicht, die ich irgendwie nicht beachtet habe, welchen Mental Load oder wo gehe ich gegen mich. Aber auch den Körper nicht zu vergessen und zu gucken, esse ich genug, hat er genug Kalorien, aber auch unbedingt die Blutwerte anzuschauen. Was machen meine Ferritinwerte, also der Eisenspeicher? Wie sind die B-Vitamine aufgestellt? Was machen die Hormone, die Sexualhormone, die Schilddrüsenhormone, die Stresshormone? Was macht der B12-Wert, also der aktive B12-Wert? Und was macht der Vitamin D-Wert? Der ist auch, hat auch einen riesen Einfluss auf unsere Psyche und wie wir uns fühlen und so. Und das habe ich schon so oft erlebt, dass man dachte, es ist was rein Mentales und dann direkt vom Arzt natürlich dann Psychopharmaka verschrieben wurden. Aber es war einfach nur, ich esse zu wenig und mein Körper hat wichtige Mineralstoffmängel und dann ging es plötzlich schon sehr, sehr, sehr viel besser. Das heißt nicht,
Ja.
dass es immer damit gelöst ist, um Gottes Willen, aber in vielen Fällen kann das die Situation schon deutlich verbessern.
Und das eine greift so schön in das andere. Also ich frage ganz am Anfang meiner Sessions auch immer, wenn es so körperliche Themen wie Schlaflosigkeit, Energielosigkeit, all solche Geschichten, Panikattacken, Depressionen, frage immer, wie alt ist dein letztes Blutbild und was hast du damit gemacht? Also wirklich einfach mal, bevor wir hier psychologisch einsteigen, was super wichtig ist, immer zu gucken, wo steht denn dein Körper jetzt gerade, genau wie du das sagst. Und dann aber auch, wenn der Körper dann gecheckt ist und potenziell auch supplementiert wird, dann zu gucken, welche deiner Prägungen, Verhaltensmuster, Denkmuster führen dich denn dahin, dass du deinen Körper in diesen Mangel bringst. Weil das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Du hast ja deinen Körper irgendwie dahin gekriegt, dass du zu wenig isst, dass du zu viel isst, dass du zu wenig schläfst, dass du Stress hast und so weiter. Und dann zu schauen, aha, mein People-Pleasing, mein mich anpassen, unterordnen und so weiter, sorgt ständig dafür, dass ich mich hinten anstelle, dadurch meine Bedürfnisse hinten anstelle, dadurch meine Bedürfnisse nicht mehr sehe und dadurch gar nicht mehr spüre, was mein Körper braucht. Und wenn ich das alles wieder auf psychologischer Ebene hinkriege, dann spüre ich auch wieder meinen Körper und dann ist mein Körper auch gesünder. Also ich finde diese Verbindung
Voll.
einfach super wichtig.
Ja, voll. Also man kann es eigentlich gar nicht getrennt betrachten.
Nein,
Also es
nein.
macht gar keinen Sinn, nur als Health Coach den Körper sich anzuschauen oder nur als Mentalcoach das Mentale sich anzuschauen. Es gehört einfach zusammen. Ja.
Ja, also ich sage immer Körper, Geist und Seele, ne, wie alles zusammen, weil die Seele
Ja.
ist ja am Ende das, was sich durch uns überhaupt ausdrücken will. Also meistens ist es irgendwie die Seele und unser Seelenweg in irgendeine Richtung, wo dann Körper und Psyche uns aktiv irgendwas zeigen. Aber ja, also nein, man kann sich das nicht einzeln anschauen. Deswegen finde ich es so spannend. Deswegen bin ich bei dir am Ende auch im Coaching gelandet, weil du eben genau diese Kombination machst. Und deswegen ist das auch mein Konzept, immer alles zusammen anzuschauen. Natürlich bin ich in dem einen Bereich mehr Fachexperte als in dem anderen. Aber gleichzeitig ist der Einbezug und dieses darüber sprechen und schauen, was können wir an welcher Stelle noch machen, das ist einfach so wichtig. Und das gehört für mich am Ende auch zu so einer ganzheitlichen Begleitung dazu. Weil wenn wir einen Bereich ausblenden, dann tun wir so, als wäre es definitiv nur ein Bereich, der dafür zuständig ist. Und das ist einfach nicht so.
Ja, voll.
Was würdest du sagen, so in deiner Begleitung? Wo merkst du oder wo häufen sich vielleicht die Themen mit den Frauen, die du so begleitest? Gibt es da irgendwelche Bereiche, wo du sagst, okay, zunehmend haben die Frauen an der und der Stelle tatsächlich Schwierigkeiten? Oder ist es sehr heterogen, sehr individuell?
Also, ich würde sagen, Stress. Alle haben Stress, aber das ist ein gesellschaftliches Problem. Aber dieser Stress oder dieses Problem schlägt sich halt wirklich auf so viele Bereiche dann auch aus. Und ich denke, das ist ein gehäuftes Problem. Und was ich immer mehr sehe, ist tatsächlich diese krasse chronische Müdigkeit. Also, ne, Fatigue nennt sich es ja auch. Dass da wirklich, wie du auch schon beschrieben hast, kommst nicht mehr aus dem Bett morgens, ne? Irgendwie, du schläfst ganz viel und am Ende hast du das Gefühl, ich könnte immer noch weiter schlafen, ne? Und irgendwie ich komme gar nicht in die Pötte und nach der Arbeit hab ich gar keine Energie mehr, überhaupt noch Sport zu machen. Das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Und das sehe ich immer, immer mehr. Und das hat sich in den letzten Jahren, und ich will da jetzt gar nicht auf irgendwas konkret hinweisen, was das sein könnte, aber seit Corona ist das extrem angewachsen, extrem angewachsen. Ist jetzt die Frage, kommt das von Corona, kommt das von den Impfungen oder kommt es durch, weil diese Zeit war und man das Gefühl hat, irgendwas nachholen zu müssen danach, dadurch, weil wir da in ein ganz anderes Hamsterrad vielleicht gefallen sind. Lässt sich jetzt nur vermuten, aber das fällt mir auch auf, dass es so viel mehr geworden ist, diese extreme chronische Müdigkeit.
Ja, ich vermute, und auch da ist immer die Frage, was konkret der Auslöser war, aber seit dieser Zeit, die du genannt hast, ich merke, dass da die Angst auch ganz, ganz krass steigt. Und wenn wir ständig Angst haben, entweder um unseren Körper, also viele Frauen kommen zu mir und sagen, ich vertraue meinem Körper nicht mehr. Und das hat auch sicher die Zeit in irgendeiner Form geprägt. So dieses Angst vor, habe ich jetzt was, habe ich nichts, stecke ich also, ja, die Angst und diese innere Angst und dieses fehlende Vertrauen in seinen eigenen Körper und die fehlende Verbindung mit sich selbst, die löst natürlich auch wieder Stress aus.
Ja, voll.
Und da ist natürlich auch wieder dieses Hamsterrad, was du gerade gesagt hast, oder die Spirale, in die wir geraten, eine Angst vor, ui, habe ich jetzt, ist da irgendwas, muss ich das checken und so. Und dann kommt der Stress. Und dann kommt, wenn man das ständig hat, das Nervensystem ständig flattert, gar keine Erholung mehr stattfindet, dann ja, sind wir natürlich irgendwann ausgebrannt, beziehungsweise einfach innerlich nur noch müde und erschöpft, weil der Körper die ganze Zeit Gefahr sieht oder die Psyche, wo eigentlich keine Gefahr ist, aber irgendwie mal einem eine Gefahr weisgemacht wurde. Provokant
Ja, ist
formuliert.
so. Ja, genau. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also das sehe ich halt auch echt im Coaching,
Ja.
dass fast keine der Frauen noch eine richtige Verbindung zu ihrem Körper hat. Da wird permanent gegen sich gearbeitet oder wie du sagst, dieses Vertrauen in den Körper. Ich weiß ja gar nicht mehr, wann was ist. Ich weiß gar nicht mehr, warum mir so funktioniert und ich habe Angst zu essen oder am liebsten würde ich einfach irgendwie die und die Supplemente nehmen, damit es mir wieder besser geht. Und ich sage, aber ja, aber das muss eigentlich mit dir und der Verbindung und dem Vertrauen wieder anfangen. Und dann kommen die Supplemente. Die können ja unterstützen, aber erstmal wieder, dass du dich zum einen auch zur Priorität machst und auch nicht erwartest, dass von heute auf morgen alles gelöst ist, weil das war ja ein riesenlanger Prozess, überhaupt dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Und genauso darf man dem Körper auch wieder Zeit geben, dahin zu kommen, wo man eigentlich gerne wäre. Und das muss ja auch keine Hauruck-Aktion werden. Das geht ja auch gar nicht.
Ja.
Das ist ja dann auch nicht nachhaltig.
Ja, voll. Und da greifen unsere Bereiche dann auch wieder ineinander. Dieses Bedürfnisse nicht mehr spüren durch irgendwelche quasi psychischen so Glaubenssätze, innere Überzeugung und so weiter. Ich muss so sein, ich muss mich so anpassen und dann die Verbindung zu sich selbst, zu dem eigenen Körper verlieren. Und viele, also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst von deinen Kundinnen, aber viele nehmen das erstmal gar nicht als Problem wahr. Also, bis die Menschen dann bei mir landen sozusagen und sagen, ich glaube, da ist irgendwas mit der Psyche, weil irgendwas stimmt da nicht. Die nehmen gar nicht wahr, dass ganz vieles in ihrem Verhalten, in ihrem Alltag, in diesem Funktionieren oder in diesem Zweifeln, ist mein Körper jetzt okay oder dieses sich hinten anstellen, dass das irgendwie nicht gesund ist. Also so das Bewusstsein auch wieder dafür zu schaffen und alle, die uns jetzt zuhören, wie ist dein Bezug zu deinen Bedürfnissen? Nimmst du wahr, was du brauchst? Oder spürst du, was dein Körper dir sagen will? Oder bist du abends irgendwie platt und weißt gar nicht warum und bist den ganzen Tag irgendwie nur gehasselt und bist im Außen gewesen mit deinem Fokus, aber gar nicht irgendwie zwischendurch mal wieder bei dir eingecheckt? Das ist so die größte Herausforderung. Ich glaube, sobald sich das shiftet, wird auch wieder viel mehr Bewusstsein für ganzheitliche Gesundheit in deinem Rahmen, in meinem Rahmen überhaupt auch wieder passieren, weil viele einfach das Gefühl haben, ja, das ist ja normal, es geht ja allen so.
Ja. Absolut. Stimme ich dir voll und ganz zu.
Gibt es etwas, was du so jeder Frau aus deinem Bereich, aus dem, was du weißt, aus dem, was du begleitest, raten würdest, im Alltag oder bei sich selbst mal zu beobachten, anzuschauen? Zyklus-Tracking hatten wir schon, wo du sagst, hier können wir schon mal einsteigen ins sich selber wieder spüren, den Körper wieder spüren, in Verbindung kommen mit dem Körper und darüber dann feststellen, ob man an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch genauer hinschauen darf. Aber so diesen ersten Einstieg zu sich selbst, sage ich mal.
Also, wie wir schon gesagt haben, ich finde, Zyklus-Tracking ist ein super Tool, erstmal so auch sich nochmal mit seinem Körper zu verbinden und dann auch vielleicht Vertrauen zu schaffen. Also, mir hat es unheimlich viel gebracht, zum Beispiel zu wissen, also ich dachte mir immer so, ich bin manchmal so random einfach gereizt und dann aber zu sehen, nee, das ist nicht random, das ist immer genau in der gleichen Phase. Und das hat mir ein totales Vertrauen gegeben. Und ich muss, ja, mein Körper ist vorhersehbar, es funktioniert. Ja, es ist alles eigentlich stabil und funktioniert stabil. Also das fand ich schon mal sehr, sehr, sehr wichtig. Und tatsächlich mal bei den Basics, und das muss jetzt erstmal nichts Verrücktes sein, sondern wirklich bei den Basics anzufangen, wie Essen. Fang vielleicht mal an, dein Essen zu tracken und schau einfach mal so, wie viel esse ich am Tag. Dass du ein Frühstück immer hast, dass du Mittagessen, Abendessen hast und dann vielleicht noch ein, zwei Snacks und guckst, dass du genug Gemüse isst. Und genug Proteine und auch keine Angst vor Kohlenhydrate hast. Ja, also das ist jetzt erstmal so, okay, aber das sind so Kleinigkeiten, ja. Und wenn du denkst so, ja, okay, wo kann ich da anfangen? Mal regelmäßig essen, alle 3 bis 4 Stunden was essen, eine Kleinigkeit. Und dann wirst du schon merken, da hast du zum einen mehr Energie, aber du hast auch, tust deinen Hormonen gut, weil diese krassen Blutzuckerschwankungen. Also nicht erst essen, wenn du im Unterzucker bist und alles schon so schwummrig ist und Heißhunger. Das ist zu spät. Dann ist dein Körper schon im Unterzucker. Und das löst wiederum Stress aus. Genau, also das auf jeden Fall unbedingt vermeiden. Und dann finde ich es ganz schön, wenn man anfängt, sich zu erlauben, auch mal nichts zu tun. Und das ist für viele ganz schwer. Also einfach mal vielleicht mittags, morgens oder am Abend, wann für dich die beste Zeit ist, mal 5 bis 10 Minuten hinsetzen und mal bewusst seine Atmung
Beobachten.
die verfolgen, der lauschen, ja, und vielleicht auch mal ein bisschen tiefer einatmen und dann die Ausatmung ein bisschen länger werden lassen und mal kein Handy dabei haben, nichts hören, kein Fernsehen laufen lassen und einfach mal so ein bisschen kurz mal in sich hineinspüren. So, was hat mich eigentlich gerade gestresst? Und ich finde es auch immer ganz wichtig, wenn ich abends viele Gedanken habe, dass ich es aufschreibe, dass das gar nicht mit ins Bett kommt, sondern dass das einfach irgendwo aufgeschrieben ist. Und dann weiß ich, ah, das ist jetzt erstmal da. Und wenn ich will, kann ich morgen dann wieder darauf zugreifen. Aber ich muss jetzt nicht mich im Schlaf damit beschäftigen. Und das sind so Kleinigkeiten, die schon helfen, so ein bisschen mehr Bewusstsein zu kommen und zu gucken, dass der Schlaf nicht leidet. Also wir sollten schon 7 bis 9 Stunden Schlaf haben. Und viele Probleme lösen sich, wenn man mal ausgeschlafen ist. So.
Ja, voll. Ich glaube, die schon die eine oder andere Folge hier Quickie mit dem Leben gehört haben, die sind jetzt so, ach, jetzt sagt die Laura das auch noch mit den 5 bis 10 Minuten am Tag nichts machen. Das ist doch so anstrengend. Melanie predigt das auch ständig. Aber richtig schön, dass das jetzt aus einer anderen Ecke nochmal untermauert wird. Ja, und auch mit dem Aufschreiben am Abend, nochmal ein richtig schöner Gedanke, dass du das hier nochmal teilst, weil wirklich gerade dieses, ich lasse die Dinge mal raus aus meinem Kopf, um sie nicht mitzunehmen ins Bett, super wertvoll und total einfach gemacht, aber total effizient.
Ja, und da natürlich. Das ist natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, aber das wäre wichtig, auch mal die Blutwerte sich regelmäßig anzuschauen und jetzt nicht zum Arzt gehen und zu sagen, ich will ein großes Blutbild, weil da ist wirklich nicht viel drin an Info. Ich kann dir sehr gerne, wenn du willst, die Blutwerteliste schicken, da kannst du das vielleicht auch in die
Ja.
Shownotes mal packen,
Ja,
dass es
cool.
wirklich ein bisschen umfangreicher ist, dass wir uns Sexualhormone, Schilddrüsenhormone, Stresshormone anschauen, dann die Nährstoffe, die dazugehören, Cholesterinwerte und so weiter und ja, da ein bisschen umfangreicher gucken. Und das sind alles Parameter, die mir oder jedem, der sich damit auskennt, zeigen, wie funktioniert dein Energiesystem? Ja, wo sind da Lücken und wo kannst du, ja, wo verlierst du vielleicht die Energie? Und ganz oft wird dann schwarz auf weiß gezeigt, ich glaube, du sollst mal einen Schritt zurückfahren.
Ja, voll. Also schick mir die super gerne. Ich packe sowieso alles von dir und über dich in die Shownotes. Aber vielleicht weil wir jetzt gerade an dieser Stelle sind, aber danach den Abschluss machen. Aber sag doch gerne mal, wie man in Kontakt kommen kann mit dir, wenn das jetzt jemanden noch näher interessiert und der vielleicht mit dir arbeiten möchte oder irgendwie ein Coaching bei dir buchen möchte. Wie ist das am allereinfachsten möglich und was gibt es da für verschiedene Varianten vielleicht auch?
Also, ihr könnt auf Instagram zum Beispiel euch mal ganz in Ruhe umgucken, was treibe ich denn da? Bei Laura Croft unterstrich Makromanufaktur, da teile ich auch super viele spannende Inhalte oder auch Podcast oder YouTube, da findet ihr mich. Podcast ist, ach, nee, Moment, das ist YouTube. Nutrition, Neuro and Life ist Podcast und bei YouTube ist es Happy Healthy Hormones, aber kannst du ja nochmal verlinken. Da
Ich
könnt
pack's
ihr
rein,
mal
genau.
kostenlose Infos von mir quasi bekommen und mich auch so ein bisschen als Person noch mehr kennenlernen oder meine Ansichten mehr kennenlernen. Und dann auf der Webseite natürlich auch ein bisschen mehr über meine Arbeit erfahren. Also welche Möglichkeiten gibt es denn zur Zusammenarbeit? Sei es jetzt so ein kleiner Health and Energy Check, der keine Verpflichtung quasi hat, oder dann eben ein Coaching, das eine Begleitung beinhaltet von mehreren Monaten. Ne, dass man da unter www.makromanufaktur.com kann man sich da auch einfach mal ganz unverbindlich informieren und dann natürlich auch eine unverbindliche Sprechstunde buchen, wo wir einfach mal uns deine Situation ohne irgendwelche Verpflichtungen anschauen, du auch schon erste wichtige Punkte, die du verbessern kannst, dann auch mitbekommst.
Cool. Ich packe auf jeden Fall unten alles rein und von mir an dieser Stelle auch nochmal herzliche Empfehlung an alle, weil ich darf in deinen Räumen sein und dein Coaching genießen und lerne aus deinem Bereich so viel noch dazu. Also ich finde es fantastisch. Deswegen ja, große Empfehlung an dieser Stelle an deine Coachings oder für deine Coachings. Gerne. Laura, bevor ich dir meine Abschlussfrage stellen mag, die ich immer so jedem meiner Gästen stelle, gibt es noch etwas, was für dich noch super, super wichtig ist, was du gerne noch mitgeben möchtest, was du noch sagen möchtest oder einfach noch mal unterstreichen möchtest für alle, die zuhören, wie so ein Schlusswort oder Appell an die Zuhörerinnen da draußen.
Ja, also ich würde mir wünschen, dass wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit in das Leben von vielen Frauen oder auch von vielen Menschen kommt. Und das beginnt einfach damit, dass wir aufhören, uns selbst immer so zu kasteien, weil ganz viele Frauen denken, dass die Lösung für ihre Probleme ist, nur noch weniger zu essen oder nur da noch disziplinierter und härter mit sich zu sein. Aber ich wünsche mir, dass ein bisschen mehr, ja, Milde in das Ganze reinkommt und Verständnis für sich selbst. Und wie du auch so schön vorhin gesagt hast, dass man wieder mehr mit sich auch in Verbindung kommt. Und das wird dann auch langfristig viele Probleme lösen.
Ja, super schön gesagt. Super
Danke.
schön, danke. Mir kam dann sofort etwas, da habe ich ganz, ganz, ganz früher mal drüber gesprochen, aber weil du das jetzt so gesagt hast, kam mir das nochmal als Impuls. Es geht manchmal weniger um Disziplin, sondern mehr um Selbstliebe.
Ja.
Und ich finde, dann hat Disziplin auch was mit Selbstliebe zu tun. Also auf der einen Seite ist es sehr weit voneinander entfernt und am Ende ist es exakt das Gleiche. Wenn ich nämlich für das Richtige diszipliniert bin, nämlich für mich, dann bin ich 100% durch meine Disziplin in der Selbstliebe.
Ja, voll.
So, meine Abschlussfrage auch an
Ich
dich jetzt.
bin
Jetzt stell dir vor, wir zwei sind ganz, ganz ähnlich alt. Also stellen wir uns vor, wir beide mit 90 haben vielleicht immer noch unsere Podcasts und quatschen in deinem oder in meinem über unser Leben. Und von heute an, also von jetzt, bis wir dann 90 sind, schaust du zurück und mein Podcast heißt ja Quickie mit dem Leben und du erzählst mir so deinen Quickie mit dem Leben. Das heißt so deinen Punkt, wo du sagst, Melanie, von 37 an bis heute, das ist passiert und das ist für mich einfach so, das ist die Story, die ich jetzt hier erzählen möchte. Das kann was ganz Persönliches sein, was jetzt noch vielleicht deine Vision ist, von der du weißt, dass du sie erfüllen wirst. Oder es kann natürlich auch was Gesellschaftliches sein, völlig egal. Aber was ist so der Punkt, wenn wir 90 sind, was magst du mir erzählen, also dein Quickie mit dem Leben?
Interessante Frage. Also, ich würde dir gerne erzählen, dass sich voll die Gesundheitsrevolution in unserer Gesellschaft getan hat und dass Prävention nicht die Ausnahme ist, sondern dass das total die Regel ist und dass es noch ganz viele Menschen wie mich gibt, die ganzheitlich an Gesundheit gehen und dass das voll normal ist, dass das auch nichts Verrücktes mehr ist, dass man ein Coaching macht, sondern dass das ganz normal ist und dass vielleicht auch Ärzte das mittlerweile machen. Das würde ich dir erzählen. Und zum anderen würde ich dir erzählen, dass ich finally diesen riesen Bauernhof mit allen meinen Freundinnen und Freunden, die auch Tiere mögen, dass wir das haben und dass wir quasi wie so in einer Kommune auf dem Bauernhof leben und jeder mit seinen Tieren und alle kümmern sich darum. Das würde ich dir erzählen wollen.
Wow, richtig schön.
Ja, also das wäre richtig cool, wenn wir so, ich kenne nämlich viele, die auch so im Tierschutz und die sagen mir, oh, ich würde gerne noch mehr Hunde retten oder noch mehr oder Pferde oder dies oder das. Und ich sehe, wir bräuchten eigentlich nur, genug Leute gibt es, aber wir bräuchten einfach diesen Rahmen, sodass niemand, dass wir das einfach nochmal neu denkt. Weil momentan ist so, also das ist so mein Glaubenssatz, alles, was mit Tieren und was mit vielen Tieren zu tun hat oder mit einem Hof, da bist du so krass gebunden, dass es nur noch das gibt. Und das möchte ich auch auflösen, dass das irgendwie, dass das eine nicht immer das andere zu bedeuten hat, dass da, ja, dass ich die Grenzen da so ein bisschen auflösen.
Ich bin sehr, sehr gespannt, aber du hast es ja jetzt schon so schön formuliert und ich glaube, dein Bild im Kopf dazu ist schon so klar, dass die Manifestation sicher schon wirkt. Universum hat zugehört. Also es
Jawohl.
kommt dann schon. Cool. Mega schön. Vielen Dank fürs Teilen und auch überhaupt vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute hier über dein Herzensthema, nämlich diese Gesundheit im Bereich Hormone, Ernährung und so weiter gesprochen hast und sicher sehr viel schon an Aufklärungsarbeit auch an dieser Stelle geleistet hast. Denn ich denke, die, die uns zuhören und auch bis hierhin, dass einige da durchaus den einen oder anderen Punkt für sich mitnehmen und vielleicht jetzt auch in ihren Alltag integrieren. Und das ist ja das, was dich und auch mich beschäftigt oder was unsere Aufgabe ist vielleicht oder unsere Arbeit auch so wertvoll macht, dass eben die ein oder anderen das wirklich auch umsetzen und für sich was mit rausnehmen. Also vielen, vielen Dank, Laura, dass du heute hier warst.
Vielen lieben Dank für die Einladung und das schöne Gespräch. Das war richtig locker, luffig und lustig. Also sehr schön und schön, dass du auch deinen Raum hier mit mir geteilt hast, sodass ich auch eben, wie du sagst, mehr Menschen erreichen kann, dass ihr Leben vielleicht ein bisschen leichter wird dadurch.
Voll, das ist das Wichtige. Das wollen wir alle aus dem Gesundheitsbereich und uns da gegenseitig zu unterstützen, finde ich einfach nur ganz wichtig und wertvoll, somit wir unsere Räume größer und größer werden lassen gemeinsam.
Ja,
Schön.
schön.
Also, dann wünsche ich dir alles Liebe und bin gespannt, was du mit 90 dann konkret erzählst. Und jetzt verabschiede ich mich und wir uns von allen, die zugehört haben. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
Tschüss auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören.